Der 1. Oktober markierte mehr als jedes andere Datum die Wende in der Politik des Regimes. Es nahm plötzlich die Antiterrorgesetze zurück und stoppte die Repressionsoffensive. Am 20. November 1975 starb Franco. Die nachfolgende Regierung Arias machte Versprechungen, versuchte Zeit zu gewinnen, bis die Massenbewegungen zurückgegangen waren. Doch stattdessen provozierte sie mit einem Beschluss, die Löhne einzufrieren, wieder eine neue Bewegung von 400.000 Streikenden für höhere Löhne und für Amnestie. Im März 1976 bildete sich die Coordination Democratica, ein Zusammenschluss von PCE und PSOE, mit der sogenannten zivilisierten Rechten. Diese vertritt wichtige Teile der Oligarchie und die Multis. Auch die Regierung Suárez konnte ihre Aufgabe schlecht erfüllen. Als Ergänzung der Massenbewegungen brachte die Grapo an einem offiziellen Fest des Regimes am 18. Juli 1976 im ganzen Land 30 Bomben zur Explosion. Ziele waren faschistische Gebäude, Lokale und Institutionen. Die Regierung, die sich soeben einen demokratischen Anschein hatte geben wollen, reagierte mit einer massiven Repressionskampagne gegen die PCR und andere Organisationen des Widerstands. Am 31. Juli 1976 antwortete die Grapo auf die Repression mit einer weiteren Serie von Bombenanschlägen, diesmal auf faschistische und auf neudemokratische, in Anführungszeichen, Zentren und Gebäude. Nach der ersten Bombenserie bekannte sich die Grapo zum ersten Mal öffentlich zu den Anschlägen. Sie hatte bewusst so lange gewartet, bis sie eine Infrastruktur aufgebaut hatte, mit der sie den Schlägen des Feindes widerstehen konnte. Die Bullen brauchten mehr als 2 Jahre, was sehr viel ist, bis sie die Repression gegen sie starten konnten. So verloren die Bullen die erste Schlacht um die Zeit. Die Grapo hatte bereits die Herzen der Massen gewinnen können. Die Repression brachte zahlreiche Verluste, aber sie konnte die Fortsetzung und Steigerung der Aktionen nicht verhindern. Im Hinblick auf die Wahlfarce vom 15. Dezember 1976 beschloss die PCR eine Kampagne für einen aktiven Wahlboykott, für die Bildung von Selbstverteidigungskomitees gegen die faschistische Gewalt, für den Widerstand gegen die Überausbeutung in den Betrieben und für die Einheit der antifaschistischen Organisationen. Zum Wahlboykott unter der Losung Wählen heißt den Faschismus unterstützen, riefen noch andere Organisationen auf. Die Grapo griff vom 3. auf den 4. Dezember verschiedene Einrichtungen des Fernsehens an, welches Hauptinstrument der Regierungspropaganda war. Die Sendungen mussten an mehreren Orten unterbrochen werden, auf den Kanarischen Inseln ganz abgebrochen. 1982 löste die PSOE mit González an der Spitze die UGT-Regierung ab. Kurz darauf trat der spanische Staat gegen alle Wahlversprechen von González in die NATO ein, setzte massive Umstrukturierungen der Wirtschaft durch und trat 1986 in die EG ein. Zwischen 1977 und 1983 wurden viele Militante der PCR und Grapo verhaftet, 1977 das ganze Zentralkomitee der PCR und ein Teil der Leitung durch die Bullen ermordet. Es ist dem Repressionsapparat aber nicht gelungen, die beiden Organisationen zu zerschlagen. Die Grapo hat mit einer sehr großen Zahl von Aktionen in die meisten Massenkämpfe eingegriffen. In den Knästen gab es 1977 Revolten, wobei sich politische und soziale Gefangene gegenseitig unterstützten. In neuester Zeit, während dem Hungerstreik der Gefangenen aus PCR und Grapo, hat die Grapo eine starke Serie von Anschlägen gegen Einrichtungen und Agenten des spanischen Staates gerichtet. Die Kräfte der PCR und der Grapo reichten nach der kurzen Vorbereitungszeit nicht aus, um in gegenseitiger Beziehung zu den Massenkämpfen die revolutionäre Situation zu nutzen. Ihre Leistung liegt in der Kontinuität des revolutionären Kampfes gegen den spanischen Kapitalismus vor und nach der sogenannten Öffnung, immer der gleiche Kapitalismus. Diese Leistung war und ist nur möglich aufgrund einer klaren Einschätzung der momentanen Situation und der daraus folgenden Aufgaben. Dazu kommen wir im nächsten Teil. Ihr hört das Musikstück Barrio Conflictivo der baskischen Musikgruppe Barricada.
Ihr hört immer noch eine Sendung zum Frauenaktionstag vom 2. November mit dem Titel «Gegen das imperialistische Patriarchat und seine Knechte». Wir kommen zum fünften Teil, Einschätzungen und Strategie von PCER und GRAPO. Zuerst drei Vorbemerkungen. Wir hatten große Zweifel, ob und wie wir den nachstehenden Teil bringen wollen. Es handelt sich um Schlussfolgerungen von kommunistischen Strömungen aus mehr als 150 Jahren Kämpfen, in denen selbst noch so aktiv kämpfende Frauen schlussendlich Betroffene blieben. Diese Schlussfolgerungen wirken abstrakt und sie machen aggressiv, weil uns daran genau diese Entfremdung begegnet. Frauen haben während dem spanischen Bürgerkrieg oder während dem Ende der Franco-Diktatur gelebt und gekämpft. Dennoch gibt es keine Schlussfolgerungen und Strategien aus der Sicht von Frauen für umfassende Befreiung, weil selbst Organisationen wie die Mujeres Libres nicht aus eigener Bestimmung in die Geschichte eingegriffen haben. Irgendwann müssen wir anfangen, die Schlussfolgerungen der kommunistischen Strömungen zu durchschauen und eigene Schlussfolgerungen aus autonom-feministischen Kämpfen zu ziehen. Wollen wir je die Entfremdung durchbrechen? Zweite Vorbemerkung. Wir müssen im Hinterkopf behalten, unter welchen Bedingungen die OMLE, PCER und GRAPO ihre theoretische Arbeit geleistet haben. Erstens waren unter der Franco-Diktatur marxistische Grundlagentexte fast unzugänglich. Zweitens haben diese Organisationen, wie alle Revolutionären, immer wieder Mitglieder verloren durch Ermordung oder Verhaftung. Darunter eben auch theoretisch und praktisch langjährig Geschulte und Erfahrene. Drittens vergingen von der Gründung der OMLE bis zum Ende der Franco-Diktatur, die vermutlich nicht allein die PCR als revolutionäre Situation charakterisierte, ganze 7 Jahre. Sie haben es also nur in 7 Jahren geschafft, in einer entscheidenden Situation eine wesentliche Rolle zu spielen, wenn auch leider nicht die ausschlaggebende. So etwas schaffen nur Organisationen, die ihre Einschätzungen aus der Dynamik der Kämpfe heraus korrigieren, ob sie Fehler als solche benennen oder nicht. Und noch die dritte Vorbemerkung: Wir werden in den Zitaten der PCR und GRAPO bewusst darauf verzichten, die Wortendungen zu verweiblichen. Das wäre politischer Etikettenschwindel.
Wie andere marxistisch-leninistische Strömungen unterscheidet die PCR verschiedene Stadien oder Epochen des Kapitalismus. Sie unterscheidet eine vormonopolistische und eine monopolistische ab Ende des 19. Jahrhunderts. Monopolistisch wird diese zweite Epoche genannt, weil sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts große Monopolunternehmen herausbildeten. Diese Epoche wird manchmal auch imperialistisch genannt, weil diese Monopolunternehmen massiv in die Kolonien zu investieren begannen. Im Allgemeinen definieren KommunistInnen den bürgerlichen Staat als Diktatur der Bourgeoisie, die verschiedene Formen annimmt. Die parlamentarische Demokratie in Anführungszeichen, die Militärdiktatur, die faschistische Diktatur und so weiter. Die PCR definiert anders.
In der vormonopolistischen Epoche, also bis Ende des 19. Jahrhunderts, erlaubte die bürgerliche Demokratie den großen Volksmassen nach und nach sich zu versammeln und zu organisieren unter Benutzung der Abstimmungen des Parlaments, der Gewerkschaften bis dahin, dass es bei eintretender Gelegenheit möglich wurde, gegen die Reaktion Front zu machen und ihr Regime durch den bewaffneten Aufstand zu stürzen.
Erst von der monopolistischen oder imperialistischen Epoche seit Ende des 19. Jahrhunderts schreibt die PCR:
Der moderne Staat mit seinen Erfahrungen im Kampf gegen die internationale kommunistische Bewegung wird es nicht zulassen, dass die revolutionäre Bewegung ihre Kräfte sammelt und sich friedlich organisiert. Das ist eine historische Charakteristik des Imperialismus.
Den Charakter dieses modernen Staats der imperialistischen Epoche definiert die PCR als faschistisch. An Formen unterscheidet sie offen und verdeckt faschistische.
Die gegenwärtigen europäischen Demokratien in Anführungszeichen sind echte faschistische Diktaturen, mitgetragen durch die Sozialdemokraten, Eurokommunisten, Reformisten aller Art, durch deren Einverleibung.
In Spanien fand der Übergang zur monopolistischen Epoche erst nach dem spanischen Bürgerkrieg und mit der darauf folgenden ökonomischen Entwicklung statt. die allgemeine Linie der PSDE während dem Spanischen Bürgerkrieg sei also generell richtig gewesen, schreibt die PCER. Zusammen mit den demokratischen Sektoren der Bourgeoisie die bürgerliche Demokratie zu erkämpfen. Diese Haltung finden wir eine Katastrophe. Jeder Staat ist ein Ausdruck von Klassenstrukturen. Wenn der Charakter des modernen Staates permanent faschistisch ist, sagt das etwas aus über die Klassenstruktur.
Der Widerspruch zwischen Faschismus, Monopolismus und Volk ist der soziale Hauptwiderspruch. Deshalb führe der Weg zum Sozialismus über die Zerstörung des Faschismus und die Errichtung einer tiefen Demokratie, die es erlaubt, unmittelbar zur Etappe der sozialistischen Revolution überzugehen.
Gegen den Faschismus-Monopolismus sei
die Einheit des Volkes unter der Führung des Proletariats notwendig.
Um diese zu fördern, bringe die Partei das Minimalprogramm für die Revolution in Spanien heraus, die den Interessen der Arbeiterklasse und den nicht monopolistischen Sektoren des Volkes entspreche. Erst das Maximalprogramm für die zweite Etappe beinhaltet die allgemeine Sozialisierung der Mittel der Produktion und der Verteilung. Die PCR betont immer wieder, dass der Übergang von der ersten zur zweiten Etappe sofort unmittelbar erfolgen müssen. Das beantwortet nicht die Frage, ob die PCR eines Tages die Räumung von besetztem Land oder Betrieben unterstützen oder gar selbst durchführen muss, weil die zweite Etappe noch nicht fällig ist. Dieses Problem hat sich in der Geschichte gestellt. In einem vermutlich neueren Text erklären die Grapo PCR, in entwickelten kapitalistischen Ländern sei der Hauptwiderspruch jener zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Wir wissen nicht, ob sie daraus die Konsequenz ziehen, das Minimalprogramm und die Etappentheorie fallen zu lassen. Der Übergang von einem angeblich demokratisch-bürgerlichen zu einem angeblich permanent faschistischen Staat muss selbstverständlich eine Ursache haben.
Der Kapitalismus befindet sich schon seit einiger Zeit im Niedergang,
schreibt die PCR 1978. Heute befinde er sich
in einer politischen, ökonomischen, moralischen und militärischen Krise, aus der es ihm nicht mehr gelingen wird, sich zu erholen.
Wenn sich der Kapitalismus im Niedergang befindet, heißt das etwas über die Gegenseite.
Die Revolutionstendenz konkretisiert sich überall,
schreiben Gefangene aus PCR und Grapo 1986.
Heute leben wir in den kapitalistischen Ländern in einer mehr oder weniger offenen revolutionären Situation, in einem verpuppten Bürgerkrieg. Es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass die Revolution in einem oder mehreren Ländern durch den sich entwickelnden Bürgerkrieg ausgelöst wird.
Die PCR betont, dass es von der faschistischen keinen Weg zurück in die, wie sie sagt, demokratische Periode gebe. Dank der Zwei-Perioden-Theorie kann sie drei negative Konsequenzen ausschließen, die sich aus einer falschen Definition des bürgerlichen Staates ergeben. Erstens:
Die alten Kampfmethoden, die mit der Epoche von relativ friedlicher Entwicklung des Kapitalismus einhergingen, erweisen sich als unbrauchbar und werden von den Massen zurückgewiesen. Es hat sich erwiesen, dass die bürgerliche Legalität keine andere Aktivität zulässt als diejenige, welche den Interessen der Bürgerlichen dient. Die alten Hoffnungen auf bürgerlich-demokratische Transformationen sind im revolutionären Bürgerkrieg begraben worden. Die aktuelle Phase ist nicht durch die Notwendigkeit der Etappe der demokratisch-bürgerlichen Revolution bedingt, sondern sie wird von der internen Dynamik des Kampfes abhängen. Drittens, die PCR lehnt die sozialdemokratische Taktik der Bündnispolitik mit den demokratischen Sektoren der Bourgeoisie als überholt und unbrauchbar ab.
Dank Zwei-Perioden-Theorie kann die PCR auch eine Interpretation von Internationalismus ausschließen, die in der Geschichte verheerende Auswirkungen hatte. weil heute das ganze System ein einziges und schwaches Glied bilde, entspringe heute der Internationalismus aus den Bedingungen selbst, unter denen sich der Kampf weltweit entwickle. In der Geschichte war Internationalismus, in Anführungszeichen, das Instrument, mit dem die Komintern, die nicht-sowjetischen KPN, den Interessen der sowjetischen Bürokratie unterordnete. Da durfte nichts mehr den Bedingungen selbst entspringen. Wohin die Auffassungen von einer demokratischen Epoche oder einer demokratischen Etappe der Revolution in der Praxis führen, haben wir am Beispiel des Spanischen Bürgerkriegs dargestellt. Es ist auch ein Beispiel für die alte Auffassung von Internationalismus. Wir verstehen die Zwei-Perioden-Theorie der PCR als Anstrengung, trotz kontrarevolutionärem, stalinistischem Erbe revolutionär zu kämpfen. Soweit wir sehen, hat sie zusammen mit der Grapo die Anstrengung mit Erfolg geleistet, und das ist das Entscheidende. Indem die PCER den Stalinismus nur entschärft, statt ihn radikal zu kritisieren, verliert sie allerdings einen wichtigen Teil ihrer eigenen Geschichte. Das kapitalistische Patriarchat, wir nennen es so, hat seinen Repressionsapparat seit dem 19. Jahrhundert zweifellos extrem perfektioniert und drückt gerade damit seine Schwäche aus.
Die Strategen der Aufstandsbekämpfung wissen genau, wenn die Guerilla auch nur in geringem Maß eine Verankerung unter den Massen erreicht, wird ihre Liquidierung schwierig sein. Von daher versuchen sie, die Entwicklung der revolutionären Bewegung schon in der ersten Phase zu verhindern.
Aber eine Schwäche des Kapitalismus ist etwas anderes als eine Krise, aus der er nicht mehr herauskommen wird. Bis heute ist er aus jeder Krise wieder herausgekommen und wird das auch weiterhin tun, wenn ihm niemand das Ende bereitet. Dass 1986 in den kapitalistischen Ländern
eine mehr oder weniger offene revolutionäre Situation
bestand, finden wir eine ähnlich euphorische Übertreibung. Mit unserer zeitbedingt kurzen Darstellung können wir der großen Menge sehr treffender Einschätzungen der PCR nicht gerecht werden. Stark sind die PCR und Grapo dort, wo sie bereits vorhandene leninistische und maoistische Strategien aus der Erfahrung ihrer eigenen Kämpfe aufnehmen und teilweise weiterentwickeln. Unter Vorbehalt einer anderen Klassenanalyse können wir hier ein Stück weit kommentarlos zitieren. Als Strategie der Kommunisten, im Wesentlichen für ganz Europa, schlägt die PCR vor,
den bewaffneten Massenaufstand mit dem lang andauernden Volkskrieg verbinden. Volkskrieg, weil die breiten proletarischen und nichtproletarischen Massen es sind, welche die Revolution machen müssen. Lang, weil wir von einer Zerstreuung der revolutionären Kräfte und einem relativen Mangel an Organisation bei den Massen ausgehen. Der Faschismus wird einen unsichtbaren Feind bekämpfen müssen, er wird ihn immer auf dem Terrain bekämpfen müssen, das die bewaffneten Volkskräfte wählen. In der Gesamtsituation wird der Faschismus zwar in der Offensive sein, aber in jedem einzelnen Kampf werden es die bewaffneten Volkskräfte sein, die angreifen und die faschistischen diejenigen, die sich verteidigen müssen. So werden die Volkskräfte den Feind schwächen und ihre Kräfte sammeln. Schlussendlich werden sie auch die Hauptkräfte des Feindes mit überlegenen Kräften angreifen und vernichten. In Europa breitet sich eine neue revolutionäre Bewegung aus, deren Form eine originelle Kombination von Massenbewegung und Guerilla-Aktion ist. Die Guerilla könnte sich nicht halten, wenn es die Massenkämpfe nicht gäbe. Die breite Bewegung wäre schon lang der Repression unterlegen und der Demoralisierung, die diese schafft, wenn sie sich nicht in der Guerilla wiederfände. Die Schläge der Guerilla muntern die Massen auf, begünstigen ihre Eingliederung in die revolutionären Kräfte und gewinnen Terrain für die Organisierung der Arbeiter, indem sie gleichzeitig die Bedingungen für treffendere Schläge vorbereiten.
Im Unterschied zu anderen revolutionären Organisationen Westeuropas vertritt die PCR, dass Partei und Guerilla getrennt zu organisieren seien.
Weil der Guerillakrieg in den entwickelten kapitalistischen Ländern eine Weiterentwicklung der proletarischen Politik mit gewaltsamen Mitteln ist, muss er jederzeit von der Politik der Partei geführt werden. Weder die Ausarbeitung des Programms noch der Strategie sind in der Befugnis der bewaffneten Organisation als solcher.
Die Partei müsse auch deshalb getrennt bleiben, weil
die Legalität, die Halblegalität und die Halbklandestinität für die Stärkung und Entwicklung des klandestinen Parteiapparates auszunützen sind.
Bis zum heutigen Zeitpunkt habe sich zudem die Rekrutierung für die Guerilla hauptsächlich über die Partei abgewickelt.
Während dem Prozess, der dem langen Volkskrieg entspricht, wirken Partei und Guerilla zusammen. Am Ende dieses Prozesses werden sich die Massen und ihre Organisationen, die Partei und die Armee vereinigen. Dies ist der Zeitpunkt des Aufstandes. Nicht die Armee wird die Revolution machen, sondern sie wird lediglich den Massen helfen, diese zu machen.
Es leuchtet ein, dass zwei Organisationen die Bedingungen von Legalität und Klandestinität besser kombinieren können als eine. Problematisch scheint uns die Trennung von Politik und Militär. Ohne eigene Erfahrungen zu haben, scheint es uns doch, dass die absolut politischen Erfahrungen aus dem bewaffneten Kampf als kollektive Erfahrungen in die Ausarbeitung des Programms und der Strategie einfließen sollten. Bei der PCR haben wir die erste Kritik an der RAF und an der antiimperialistischen Strömung gefunden, die eine überzeugendere Alternative darstellt.
In den 70er Jahren war diese Form des bewaffneten Kampfes wichtig und notwendig, weil sie weitgehend die einzige Form war, revolutionäre Politik in den imperialistischen Metropolen zu machen. Heute muss sich die Guerilla-Aktivität in den Rahmen der breiten politischen, militärischen und organisatorischen Bewegung einfügen, die sich nach allen Seiten ausdehnt.
Nochmal, die Guerilla-Aktivität einfügen, nicht etwa aufgeben. An der RAF und der antiimperialistischen Strömungen kritisiert die PCR, dass diese nicht von einer Klassenanalyse ausgehen. Die imperialistischen Zentren schaffen laut RAF und Anti-Imp keine revolutionären Bedingungen, sondern nur Zerstörung und Entfremdung. Das Proletariat existiert nicht mehr objektiv, sondern einzig durch einen Akt des Bewusstseins. Zitat Christian Klar:
Das Proletariat verkörpert diejenigen, die den Imperialismus bekämpfen.
Die Konfrontation verläuft demnach zwischen Imperialismus und einer Befreiung von diffus klassenübergreifendem Charakter. RAF und Anti-Imp sehen nicht die Überproduktion und Restrukturierung als Hauptursache der gegenwärtigen Krise. Dies wirkt sich so aus, dass sie die Arbeiterkämpfe zu einer weiteren Waffe im Kampf gegen die NATO zu machen versuchen. Die PCR schlägt dem gegenüber vor, den Kampf gegen die NATO in eine weitere Front des Kampfes gegen den Kapitalismus umzuwandeln. In der grundsätzlichen Logik können wir da die Kritik und die Orientierung der PCR unterstützen bei allen Differenzen in der Klassenanalyse. In den uns zugänglichen Texten haben sich Omle, PCR und Grapo nie auf Befreiungskämpfe in spanischen oder bis vor kurzem spanischen Kolonien bezogen. Bekannt ist vor allem der Frente Polisario in der Westsahara. Auch auf den Kanarischen Inseln gibt es eine bewaffnete Befreiungsorganisation. Gegenüber den Frauen war die PCR mindestens bis 1985 überraschend ehrlich. In den uns zugänglichen spanischen und ins Deutsche übersetzten Texten kamen sie in drei Zusammenhängen vor. In Punkt 8 des Minimalprogramms, das 10 Punkte umfasst, fordert sie die Abschaffung aller gesetzlichen Fesseln, welche die gleichberechtigte Integration der Frauen in das wirtschaftliche und soziale Leben verhindern. Der nächste Satz im gleichen Punkt lautet: Aufruf an die Emigranten, dass sie zurückkehren und sich in den Aufbau des Landes eingliedern. Zitat Ende. Der Zusammenhang ist offensichtlich. Die ausbeutende Klasse wird den Produktionsapparat und die Infrastrukturen nie unversehrt in die Hände der ausgebeuteten Klassen fallen lassen. Der Wiederaufbau fordert eine Masse von zusätzlicher Arbeit. Weil alle bisherigen Revolutionen Männerrevolutionen waren, hat das bis heute immer bedeutet, dass die Frauen doppelt und mehr arbeiten mussten. Dies ist auch das Rezept der PCR, sogenannt gleiche Integration in die Lohnarbeit und unveränderte Verhältnisse in der unentlohnten Arbeit. Zusätzlich will sie die Emigranten zurückrufen. An anderer Stelle werden die arbeitenden Frauen, gemeint sind vermutlich die lohnarbeitenden Frauen, unter den Volksschichten aufgezählt, mit denen die Arbeiterklasse eine Allianz eingehen und darin die Führung erobern muss. Bemerkenswert ist erstens, dass die PCR die lohnarbeitenden Frauen nicht zur Arbeiterklasse rechnet, damit sind wir einverstanden. Zweitens, dass sie ganz offen schreibt, dass die Lohnarbeitermänner die Führung über die Lohnarbeiterinnen Frauen erobern, respektive behalten müssen. An einer dritten Stelle werden die Arbeiterfrauen als Sektor des Volkes genannt, unter denen die Partei, Zitat, demokratische politische Organisationen von antifaschistischem Charakter oder die den Forderungen des Volkes entsprechen, fördert oder herbeiführt. Die Partei trägt in diese Organisationen ihre politische Linie hinein, fördert ihre Entwicklung und kritisiert die Schwankungen der in ihnen organisierten Sektoren. Zitat Ende. Auch hier drückt sich mit erstaunlicher Offenheit die realistische Furcht der Kommunisten aus, dass die Arbeiterinnen Frauen zum Bewusstsein ihrer eigenen Klassenlage hin schwanken könnten. In Spanien hat es eine starke autonome Frauenbewegung gegeben. Es ist deshalb gut möglich, dass die PCR heute ihren Charakter nicht mehr so offen zeigt. Vielleicht hat sie sich gar eine frauenfreundliche Fassade zugelegt. Das nächste Musikstück heißt «Qué bonito es tu vestido, todo fuera y nada dentro». Die Sängerin ist...
Tu vestido, todo fuera y nada adentro, todo fuera y nada adentro. Qué bonito tu vestido, qué bonito tu vestido, todo fuera y nada adentro, todo fuera y nada adentro. Qué bonito está precioso, te lo digo como cumplido, ingenuamente no soy maloso. Ay, la la, ay, la la. Ay, mi marioneta en vilo, qué risueña y cuán etérea. Una sal recoge el hilo y me quedo yo sin ella, y me quedo yo sin ella. Si una sal recoge el hilo, ya me dejaste huella, tu hermosura tiene filo. Ay, la la, ay, la la, ay, la la, la la, la la. Como espantadas de mirarnos, como espantadas de mirarnos. Ay, las nubes asombradas traen agüita para regarnos, como
como plantitas raras, como plantitas raras, traen agüita para regarnos. Véngase prietita clara, nos queda tiempo pa' cobijarnos. ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, 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 la!
Wir kommen zum sechsten und letzten Teil, feministische Kritik. Wir beschränken uns auf zwei Bemerkungen. Erstens, wir haben in der Einleitung gesagt, revolutionärer Feminismus ist mit kommunistischen Strömungen solidarisch, solange sie revolutionär gegen Kapital und Staat kämpfen. Er kritisiert und bekämpft sie, also der revolutionäre Feminismus, wo sie sich diesem Kampf oder dem Kampf für die weitergehenden Ziele der leibeigenen Klasse entgegenstellen. Der Stalinismus ist in unseren Augen das bisher extremste Beispiel dafür, dass die revolutionäre Strömung der Zwischenklasse namens Proletariat kontrarevolutionär wird, indem sie die untersten, die leibeigenen Klassen angreifen. Es ist für uns kein Zufall, mit welchen Akten der Stalinismus in der Sowjetunion seinen Aufstieg verband. Er zerschlug die Ansätze zu kollektiven Formen des Lebens und der Kindererziehung, die aus der Oktoberrevolution entstanden waren. Er führte die patriarchale Kleinfamilie wieder ein, griff die Homosexualität und den Lesbianismus an und hob das Recht auf Abtreibung wieder auf. Aus der Sicht der leibeigenen Klassen ist es purer Unsinn, dass der Kapitalismus jemals eine relativ friedliche, wie die PCR sagt, oder demokratische Periode gekannt habe. Aus ihrer Sicht ist es purer Unsinn, dass die Ausgebeuteten jemals im Frieden oder gar im Bündnis mit den Bürgerlichen und ihren Institutionen ihre Befreiung hätten vorbereiten können. Frauen, Kolonien und Farbige in den Metropolen, wie zum Beispiel die Schwarzen in den USA, hatten in der vormonopolistischen Epoche nicht einmal formell ein Stimm- und Wahlrecht. Teilweise haben sie es bekommen, als es definitiv wertlos geworden war, in der monopolistischen Epoche. Als Feministinnen behaupten wir, dass die stalinistischen Ideen von relativ friedlicher oder demokratischer Epoche, nationaler Einigung und demokratischen Sektoren der Bourgeoisie ihre Wurzeln im blinden Fleck des Marxismus selbst haben. Indem die MarxistInnen die leibeigenen Klassen nicht sehen, sind sie auch blind für die permanente Gewalt ohne relativ friedliche oder demokratische Epochen, welche die Leibeigenschaft aufrechterhält. Es war bekanntlich Frau Rosa Luxemburg, die auf die andere Seite des Kapitalismus hinwies, die unentlohnte, mit Gewalt geraubte Arbeit. Die zweite Bemerkung, die PCER konzentriert ihre Arbeit auf die Arbeiterklasse, insbesondere auf die Fabrikarbeiterschaft. Verschiedene kommunistische Strömungen begründen das in der Regel so: Wenn Fabrikarbeiter streiken, ist das Kapital in seinem Nerv der Mehrwertproduktion getroffen. Und in den großen Fabriken sind die potenziell revolutionären Kräfte bereits schon versammelt und sie sitzen sozusagen schon auf einem wesentlichen Teil von dem, was enteignet werden muss, auf den Produktionsmitteln. Der Konzentration auf die Fabrikarbeiterschaft entspricht in der extrem konsequenten, zum Beispiel trotzkistischen Variante, ein sozusagen evolutionäres Revolutionsmodell. Die Arbeiter weiten ihre Kämpfe aus zum Generalstreik geben sich Organe der bewaffneten Selbstverteidigung, gehen zur Produktion auf eigene Rechnung über, beginnen die Verteilung zu organisieren, zerschlagen die Kräfte der Repression und erobern die Macht. Jeder französische Unteroffizier würde aus dem Stegreif einen tauglichen Kriegsplan für die Liquidierung eines so gearteten, sogenannten militärischen Widerstands entwickeln können, schrieb die RAF 1971 dazu. Auch die PCER lehnt an einer Stelle die von der Carrillo-PCE gepflegte Generalstreik-Illusion ab. Wenn das Hinüberwachsen aus der Fabrikarbeiterschaft in die Machteroberung auf dem Weg des Generalstreiks eine Illusion ist, kann es sogar für Kommunisten keinen Sinn mehr machen, an der Fabrikarbeiterschaft als einzigem Zentrum festzuhalten. Für Feministinnen ist die Fabrik selbst ein Ort der scheinbaren Gleichheit von faktisch Ungleichen. Der Arbeiter hat die Hausfrau im Rücken, die Arbeiterin hat die Hausarbeit im Rücken. Von diesem Ort her ist bestenfalls eine Umformung des Patriarchats möglich, aber niemals seine Ausrottung mit den Wurzeln. Revolutionärer Feminismus wird im langen Krieg der ausgebeuteten Frauenmassen von vielen Zentren ausgehen müssen. Seine Stärke wird darin liegen, den obersten Feind und die vielen untergeordneten Feinde von allen Seiten anzugreifen, einzukesseln und zu zerschlagen. Mit dem ganzen Gewicht der Bedeutung, die den Lieferantinnen von 2/3 der gesellschaftlichen Arbeit zukommt.
Ihr habt die erste von 2 Sendungen gehört zum Frauenaktionstag vom 2. November gegen das imperialistische Patriarchat und seine Knechte. Wir haben uns als Feministinnen mit den spanischen Organisationen PCR und Grapo auseinandergesetzt. Das Thema der zweiten Sendung wird heißen Revolutionärer schwarzer Befreiungskampf in den USA. Sie wird am 18. November um 17.30 Uhr ausgestrahlt, Sonntag. Ihr könnt die Sendungen aus Tonbandkassetten bestellen bei Fraktion Rosas, Postlagen 5402 Baden 2 oder Radio Lora, Postfach 765 8026 Zürich. Ab Ende Dezember werden sie auch als Broschüre erhältlich sein. Es wird eine Kundgebung geben am 2. November. Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben. Ciao zusammen.